Mich nervt das auch, zu sagen, die sollen uns mal was liefern. Aber wenn ich sage, wählt mich, ich erledige das alles für euch, dann ist das eine Allanmaßung, die ich furchtbar finde. Weil sie entmächtigt auch die Menschen. Also ich möchte Menschen einladen zu sagen, lasst es uns gemeinsam machen. Und wenn ich dann helfen kann, helfe ich gerne.
Hallo und herzlich willkommen bei Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute mit Publikum auf einer Konferenz, die heißt Die Neue Republik, die die Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet. Und an diesem Tag führe ich hier zwei Pick Your Battles-Folgen, eine mit Bodo Ramelow und eine mit Diana Kinnert. Und wir zeigen damit die Breite unserer Republik und gehen in die Diskussion auch mit jenen, die vielleicht nicht mit allem hundertprozentig übereinstimmen. Untereinander mit mir, mit vielen anderen hier. Denn wir sind alle sehr individuell und politisch breit aufgestellt in dieser Gesellschaft, in dieser Republik. Und darum soll es heute gehen. Und mein heutiger Gast hier bei diesem Format ist Bodo Ramelow. Herzlich willkommen.
Ich freue mich.
Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, gemeinsam zu sprechen. Sie haben schon viel erlebt in der politischen, im politischen Betrieb, wenn man so will. Wir haben uns auch schon kennengelernt im Bundesrat, in anderen Funktionen. Jetzt sind Sie im Bundestag seit 2025. Sie waren 10 Jahre Ministerpräsident in Thüringen, kommen ursprünglich, ich glaube, aus Hessen. Da waren Sie als Gewerkschaftler aktiv und natürlich dann auch lange im Landtag gewesen. Und natürlich für viele auch bekannt als die drei Silberlocken, die Linke sozusagen im Bundestag gehalten haben, wenn man so will. Und natürlich spielt da immer mehr rein als drei alte Herren. Aber ist natürlich eine Erfahrung, die vielleicht auch was damit zu tun hat, dass es eine doch große Herausforderung in der Politik gibt. Und das würde ich vielleicht einstiegs als erstes einmal fragen, nämlich, dass wir Menschen brauchen, mit denen sich Leute auch wieder identifizieren können. Ist das eine Analyse, die Sie auch teilen?
Na, absolut. Also wir leben in einer Zeit, in der Skandal bewirtschaftet wird, in denen Emotionen getrieben werden, in dem Schlagworte nur noch zum Triggern führen. Man hat das Gefühl, dass alles Mögliche immer wie Konfetti in jede Debatte reingeworfen wird und die Eskalation geht sofort los. Das Problem ist, dass Menschen aber Orientierung suchen und sie orientieren sich an Menschen. Es ist die Zeiten, dass es die großen politischen Strömungen oder die Blockauseinandersetzungen, um es mal auf meine Kindheit zurückzubringen, wo die Frage Ost-West noch zu einer auch emotionalen großen Thematik gereift ist, die am Ende ja zu immer kurioseren Geschichten geführt hat, über die Frage deutsche Einheit, über die Frage Willy Brandt, Wandel durch Annäherung und all diese Themen. Das hat mich jetzt gerade wieder begleitet. Ich bin im Moment gerade aus Südkorea zurückgekommen und habe mit dem dortigen Vereinigungsminister über Willy Brandt und Egon Bahr geredet und die Politik von Wandel durch Annäherung. Und dann merke ich, dass wir in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt durch die Digitalisierung, durch die Auswirkungen von der digitalen Veränderung, ich spüre, dass wir einen generationellen Gap haben, dass wir, also.
Ist das die neue Bruchlinie sozusagen?
Ist meine Empfindung. Ja, es ist meine Empfindung. Nicht, weil die jungen Leute dumm sind oder weil sie bockig sind, sondern sie wachsen in einer Welt auf, die nicht meine ist. Meine Welt ist die analoge Welt gewesen. Ich muss mich digital dort zurechtfinden. Ich bin da tastend unterwegs mit allen Fehlern. Aber ich sehe, dass die Kinder, die schon mit dem iPhone quasi im Kinderwagen rumgeschoben werden und schon die ersten Tiergeräusche über eine Tiergeräusch-App erleben und lernen, wie man da drauf drückt und wie man da wischt und ähnliches. Das kann man sich als älterer Mensch drüber lustig machen oder sich echauffieren. Aber tatsächlich verändert sich dort viel tiefer etwas, weil die jungen Leute nehmen Informationen anders auf, kommunizieren auch anders. Ich will gar nicht jammern über eine Sprache, die ich schon gar nicht mehr verstehe. Ich habe letztens so ein TikTok aufnehmen dürfen in Jugendsprache und ich saß da nur noch mit 3 Fragezeichen im Gesicht. Das kann ich fröhlich mitmachen, weil ich mich mit jungen Leuten gezielt umgeben habe, die für mich ein Stück weit auch Pfadfinder sind, damit ich nicht einfach nur weißer alter Mann irgendein Zeug erzähle, das dann am Ende auch niemand mehr interessiert. Und interessanterweise erlebe ich dann, dass junge Leute neugierig werden auf das, was ich an Wissen mit mir rumtrage. Aber das braucht einen Weg, um dann überhaupt in den Kommunikationsraum zu kommen.
Die Neugier, die zeigt sich hier in dem Raum. Es gibt viele junge Leute, die gerade zuhören, die natürlich jetzt gerne auch mitdiskutieren wollen, aber wir hören jetzt Ihnen einmal zu. Das Format ist ja letztendlich, dass wir so ein bisschen auch kontrovers in den Streit kommen über 6 Stichworte. Und das machen wir so, dass wir 6 Karten hier haben, die wir ein bisschen mischen und dann abwechselnd ziehen. Und wir reden etwa 6 Minuten über jede Karte. Ich hole mal eine raus. Und das ist vielleicht ein ganz gutes erstes Stichwort, nämlich Sie haben mitgebracht das Thema direkte Demokratie. Und direkte Demokratie, das ist vielleicht auch so ein Punkt, der hier, wenn wir über die Republik und vielleicht auch über republikanisches Gedankentum, ja, wer sind eigentlich die Bürgerinnen und Bürger, die dieses Land tragen, wenn wir darüber reden, dann geht es viel darum zu sagen, ja, die sind alle nicht mehr beteiligt oder waren noch nie beteiligt, kommt da hoch, es braucht neue direktdemokratische Instrumente und so weiter. Aber Sie sind ja auch, ich auch und viele andere auch, Repräsentantin in einer repräsentativen Demokratie gewesen. Ist die Schwäche eigentlich die direkte Demokratie oder ist die Schwäche die Repräsentantin, die Menschen die repräsentieren?
Ich nähere mich dem Thema aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich bin Gründungsmitglied von Mehr direkter Demokratie in Erfurt, also in Thüringen. Mhm. Wir haben das erste große Volksbegehren in Thüringen nach dem Thüringen wieder entstanden ist. Das größte Volksbegehren aller Zeiten, das es in Thüringen in der Zeit gab, war das Volksbegehren für mehr direkte Demokratie, mehr Volksabstimmung, mehr Partizipation, mehr direkte Beteiligung, einschließlich auch der ganzen kommunalen Ebene. Damals war ich politisch überzeugt, dass es notwendig ist, das Standbein der Demokratie, also das Parlament, zu festigen, aber das Spielbein der Demokratie erstmal zu ermöglichen, nämlich die Beteiligung mit Mechanismen, die geregelt sind, aber also regelbasiert sind und mehr Beteiligung und mehr Entscheidungskompetenz in streitigen Fragen in die Bevölkerung selber reingeht. Und ich ärgere mich bis heute, dass der Artikel 146 Grundgesetz nicht umgesetzt wird. Ich ärgere mich heute.
Als die Wiedervereinigung im Raum stand, war das ja eine Diskussion. Damals hat
ja, da ging es um die Frage des Weges, Artikel 23 oder Artikel 146.
Jetzt müssen wir noch kurz erklären. 146 heißt, das deutsche Volk wird, wenn es wiedervereint ist, eine gemeinsame Verfassung verabschieden.
Das wäre eine Option gewesen. Die steht aber immer noch im Grundgesetz. Mhm. Und zwar in der Fassung, wie sie im Einigungsvertrag im Artikel 4 geregelt wurde. Und im Einigungsvertrag heißt es im Artikel 5, das ist jetzt anzuwenden. Also der Beitritt ist dann über 23. Mhm. Die Länder treten im Bund bei dem Regelwerk des Grundgesetzes bei. Darüber ist der Prozess organisiert worden. Das will ich jetzt im Nachhinein überhaupt nicht mehr kritisieren oder lamentieren darüber. Das ist einfach Geschichte. Ja. Und im Einigungsvertrag steht bis heute, und das ist nicht erfüllt, drin, dass der Artikel 146 in der Fassung, wie er jetzt im Grundgesetz steht, auch angewendet wird. Und das Provisorium Grundgesetz, der Begriff Grundgesetz, ist ein Provisorium. Ja. Das haben die Mütter und Väter genauso klug angelegt. Die haben gesagt, dieses Provisorium endet durch die Volksabstimmung. Ja. Wenn das Volk selber mit der Vereinigung eine Abstimmung darüber macht, dass dieses Grundgesetz unsere Verfassung wird. Darin sehe ich nach wie vor die Notwendigkeit, dass wir die Türen öffnen und mehr Volk wagen, also mehr streitige Themen in die Bevölkerung geben. Davon war ich lange Zeit politisch getragen und geprägt. Ich habe das nie als Angriff aufs Parlament gesehen, sondern ich sehe heute sogar noch umso mehr, dass es eine neue politische Kraft gibt, die immer behauptet, sie sprechen für die schweigende Mehrheit. Und das könnten wir durchbrechen, indem die schweigende Mehrheit selber spricht.
Ja, ich als junger Europäerin, für mich ist jedenfalls ein zentraler Punkt die Frage, in welchem Kontext steht das eigentlich in Europa? Weil ich habe immer gedacht, gut, als der Lissabon-Vertrag zur Abstimmung stand, hätte man auch 146 sagen können, wir sind eine gemeinsame europäische Verfassung und so weiter. Aber reden wir mal über die Impulse vielleicht auch von anderen klugen ParteipolitikerInnen, die nicht unseren Parteien angehören. Die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel und der Bundespräsident Gauck, die haben ja damals sogar versucht, vor der Corona-Pandemie einen solchen Raum zu eröffnen, die Diskussion über eine gesamtdeutsche Verfassung zumindest zu führen. Was muss passieren, damit das wieder aufgegriffen wird?
Dieser Raum, den die beiden Personen der Zeitgeschichte, nämlich Gauck und Merkel, in der Phase thematisiert haben, bezog sich auf die Bürgerrechtsbewegung der DDR. Weil das war die Ausgangslage, über die überhaupt der Prozess der deutschen Einheit in Gang gesetzt worden ist. Und insoweit war ich dankbar, dass Frau Merkel nochmal die Kommission berufen hat. Ilko Sascha Kowalczuk war damals einer der Akteure dort. Ich habe gerade mit ihm das Buch Die neue Mauer vorgelegt, wo wir gemeinsam darüber reden. Wir sind politisch ziemlich weit auseinander. Also er ist eher grün, sehr solidarisch mit Grün, und er ist ein gnadenloser Abrechner, wenn es um SED und Diktatur der DDR geht. Und ich finde das notwendig, auch seine Klarheit, mit der er da agiert. Das findet nicht jeder lustig in meiner Partei, aber ich finde es notwendig, dass manchmal auch Dinge wehtun, wenn man sich mit den Verwerfungen beschäftigt. Und er erzählt mir aus dieser Kommission, dass sie da ziemlich weit waren. Und dass er auch derjenige war, der dann nochmal gedrängelt hat, dass das jetzt auch notwendig wäre. So steht es auch in den Abschlussberichten. Und es ist dann durch Corona überdeckt worden.
Ja.
Und bei Corona bricht sich für mich das zum zweiten Mal. Die Schweiz hat über die Maßnahmen von Corona zweimal das Volk abstimmen lassen. Das Volk hat zweimal für die Maßnahmen gestimmt. Die Politikzufriedenheit in der Schweiz ist heute höher wie in Deutschland, weil die Maßnahmen und die freiheitseinschränkenden Maßnahmen von Corona haben ziemliche Spuren im Volk hinterlassen. Und ziemlich viele erzählen einfach heute eine Legende von Freiheitseinschränkung und von Zerstörung. Das hätten wir uns schenken können, wenn wir offensiver auch mit so komplizierten Fragen ans Volk herangetreten wären.
Da sind die ersten 6 Minuten um und wir sind eingestiegen mit direkter Demokratie und gelandet eben auch bei der Frage, wie viel Raum gibt man eigentlich für Diskussionen für die Menschen? Da scheint mehr drin zu stecken. Vielleicht zwischendurch nochmal an der Stelle die Frage, geht es eigentlich dann letztendlich nur ums Zuhören? Ja, also Winfried Kretschmann, Politik des Gehörtwerdens, ich möchte einfach gehört werden. Oder geht es um effektive Mitbestimmung? Wie steht das im Verhältnis?
Beides. Also diese Geschichte, wir werden nicht gehört, ist ja auch eine Legende.
Ja.
Weil eigentlich ist der Staatsaufbau so, dass man sich einbringen kann in die Entscheidungsebenen. Aber das ist eben ein Parlamentarismus.
Ja.
Das heißt, du musst den längeren Weg über die Parteien gehen.
Ja.
Unser Grundgesetz basiert auf der parteiengeprägten parlamentarischen Demokratie.
Aber haben Sie das Gefühl, dass die Leute das noch sehen? Dass
Nein,
das funktioniert?
Natürlich nicht. Deswegen sage ich ja, wenn wir nicht darüber anfangen zu streiten, einfach nur sagen, tradiert, das ist aber so, dann ist es nicht so. Weil wenn die Masse der Bevölkerung den Parteien den Rücken kehrt, dann schaden wir der Demokratie in Gänze. Und da meine ich auch, dass wir als Parteien mit uns selber selbstkritischer umgehen sollten. Deswegen bin ich auch sehr dafür, diesen Schritt mutig aus dem Parlament auf das Volk zuzugehen. Stichwort Bürgerräte. Themen vorbereiten lassen in einem Bürgerrat. Und deswegen war ich auch etwas enttäuscht, dass die Grünen die Bürgerräte zwar in ihrer Programmatik stärken, aber die direkte Demokratie dann gecancelt haben. Das fand ich schade. Ich hätte mich gefreut, wenn wir beides miteinander verbinden würden. Ein streitiges Thema im Bürgerrat vorbereiten lassen, so wie es mit der Ernährungsthematik jetzt war. Und danach ist es vergessen worden. Man hat es einfach geschreddert und im parlamentarischen Lauf einfach an die Seite gespült.
Haben die Grünen aber auch darauf hingewiesen, dass es dafür eine Lösung braucht. Ich glaube, die Frage ist, welche
direkte
ist die
Demokratie
richtige Lösung?
Hinterher auch die Möglichkeit, abstimmen zu lassen.
Ja. Das wird eine weitere Diskussion sein. Da bleiben wir dran. Jetzt gehen wir erstmal die nächste Karte an, und zwar den Umgang mit Antidemokraten. Also das ist ja ein Punkt, auf den man jetzt automatisch dann auch kommt. Ja, wenn Sie sagen, sozusagen die Parteien sind nicht mehr attraktiv für die Menschen sind vielleicht nicht mehr, haben das nicht mehr im Blick, wie wichtig das ist. Naja, viele Leute sind jetzt eingetreten in die AfD, sind auch bei den Grünen und bei den Linken eingetreten, aber ich sag mal, der Auftrieb dann doch von vielen Menschen, die eigentlich vorher gar nicht parteipolitisch oder überhaupt politisch engagiert waren, ist ja irgendwo mit der AfD einhergegangen. Jetzt ist das ja eine Diskussion, wo man sagt, wir stellen ganz klar fest, die AfD hat ein Programm, das gegen unsere Verfassung verstößt und ist deswegen zu Recht auch unter Beobachtung und möglicherweise muss auch überprüft werden oder sollte überprüft werden, ob diese Partei mit dem Grundgesetz vereinbar ist als Partei. Aber gleichzeitig gibt es da sehr, sehr viele Wählerinnen, sehr, sehr viele Menschen, die sich engagieren, die möglicherweise nicht von vornherein AntidemokratInnen sind, oder?
Also ich würde Ihre Analyse nicht ganz teilen. Denn tatsächlich, in Summe ist die Anzahl der Mitglieder in Parteien kleiner geworden.
Die gesamte.
Auch, ja, auch unter dem Aspekt der AfD gibt es keinen Zuwachs. Diese Sondergründung BSW hat dann entschieden, gar keine Mitglieder aufzunehmen, was ich für völlig...
Das Modell Gerd Wilders.
Ja, völlig konfus halte und auch dem Geiste unserer Verfassung zuwiderlaufen.
Absolut.
Die AfD hat keinen Mitgliederzulauf. Die AfD hat Mitglieder gewonnen, aber sie hat eher das Problem, dass sie manchmal Mandate gewinnt, wo sie gar keine Personen hat. Mhm. Das heißt, da haben wir einen Zulauf an Wählerinnen und Wähler. Also wir haben eine Motivation, dass dann, wenn die Wahl stattfindet, sehr viele Menschen ihr Kreuz dort machen, weil das ihre einzige Äußerung ist.
Ja.
Weil wir ihnen andere Äußerungsmöglichkeiten nicht geben. Und das ist mein Problem. Deswegen darin sehe ich ein Dilemma. Es ist auch ein Hinweis darauf, dass wir es zulassen, dass die Vertretungslücke, bleiben wir in der Logik der parlamentarischen Demokratie und der Parteien, das Spektrum der gesamten Gesellschaft abdecken sollen. Dann sollen sie offensichtlich auch den antidemokratischen Teil abdecken. Man muss darüber bis zum Schluss nachdenken, damit man sagt, wo ist die Grenze? Was meinen wir eigentlich? Und wer definiert das, was wir meinen? Deswegen, die AfD geht in eine Vertretungslücke, die sie aktiv anspricht. Mit Themen, die uns alle gruseln lassen. Ich habe gestern Abend eine Sitzungsleitung gehabt, da hat ein AfD-Vertreter vehement bestritten, dass es überhaupt einen Klimawandel gibt. Mhm. Und dass das irgendwas mit Menschen zu tun hat. Und das sei alles eine Religion und eine Ideologie. Und heute Morgen um 6 Uhr Deutschlandfunk Nachrichten, der Hinweis, dass es noch nie eine derartige Hitzeperiode gegeben hat, seitdem die Messung von Temperaturen erfasst ist. Und dann fällt mir ein, wie diese Sitzung gestern gelaufen ist.
Ja, wenn man als Parlamentspräsident sozusagen...
Ja, ich will auf den Widerspruch hinweisen. Ich glaube, ein Teil der Menschen wählen AfD, auch wenn sie der Meinung wären, dass der Quatsch redet.
Ja, das stimmt.
Und dasselbe gilt auch für andere Themen. Dass man einfach sagt, wir sagen denen da oben. Also aus ostdeutscher Sicht sage ich ganz klar, das ist die Denkzettelwahl. Ja. Denen da oben muss man mal eine mitgeben. Die sind eh blöd. Ja. Die hören nicht auf uns. Das wird da alles bewirtschaftet. Ja.
Jetzt muss ich da mal kurz zwei Sachen reinlegen in diese Waagschale. Denn das eine ist ja, dass viele Menschen letztendlich auch ein bisschen nach Gefühl, nach Bauch entscheiden. Ja, weil sie können ja auch nicht alles wissen und sich den ganzen Tag sozusagen mit Fragen nach Fakten, die dann auch noch im Internet verzerrt und völlig diffus dargestellt werden, beschäftigen. Das heißt, ein Stück weit muss man damit umgehen, dass es sozusagen auch eine gewisse Emotionalität in der Debatte gibt. Und das ist die erste Frage, wie gehen eigentlich wir als demokratische Mitte, Parteien, wie auch immer, damit um? Und das andere ist es natürlich dann besonders schwierig, wenn also, damit müssen Sie jetzt umgehen, ein frisch gewählter Parteivorsitzender der Linken sagt, also ich ziehe die Grenze schon mal nicht irgendwo zwischen irgendwie WählerInnen der AfD, die plötzlich Dinge sagen, die nicht mehr von der Verfassung gedeckt ist, sondern ich werfe da im Grunde genommen die CDU, CSU komplett rein und auch jemanden wie mein ehemaligen Chef Daniel Günther, ihren ehemaligen Kollegen als Ministerpräsident, wo man sagen würde, also sorry, also ich kenne wenig klarere DemokratInnen als den. So, ja.
Das würde ich erstmal ausdrücklich unterstreichen. Ich finde Daniel Günther eine ganz besondere Persönlichkeit und als Ministerpräsident macht er eine großartige Arbeit. Deswegen hat es mich auch gegrämt, als ich den Satz gehört habe. Luigi hat einen Satz gesagt, der einfach falsch war. Er hat dann auch einige Zeit gebraucht, bis er gesagt hat, das war falsch, dass ich das gesagt habe. Aber eigentlich sollten wir uns auch als Linke klar sein, dass wenn wir die Demokraten im gesamten Spektrum einbinden wollen in ein gemeinsames Wertefundament, dass die Demokratie zu verteidigen ist, dass der Rechtsstaat zu verteidigen ist, dass die Freiheit zu verteidigen ist. Auch die Freiheit, das Recht zu haben, Enteignung von Deutsche Wohnen zu verlangen. Auch die Freiheit, Genossenschaftsmodelle für wohnungspolitische Maßnahmen wieder zu thematisieren, obwohl ich als älterer Mensch weiß, was die neue Heimat kaputt gemacht hat.
Ein breites demokratisches Feld.
Ja, und dazu gehört, dass die CDU sagt, das ist falsch.
Mhm.
Also das ist doch erst der Meinungspluralismus und die Meinungsvielfalt. Und deswegen ist es falsch, an der Stelle Grenzen zu ziehen. Dies ist genauso falsch wie die CDU, die immer die Grenzen gegen uns gezogen hat. Und jetzt hat Luigi noch dafür gesorgt, dass es eine Bestätigung gab. Daniel Günther hat mehrfach mit mir Doppelinterviews gemacht, ist dafür in der CDU heftig kritisiert worden. Also er ist angegriffen worden dafür, dass er mit mir zusammen nach Auschwitz gefahren ist, ja, dass wir zusammen junge Leute dort begleitet haben. Und ich kann nur sagen, für mich gehört es sich, dass wir darauf achten, dass die Feinde der Demokratie, und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil, was Sie gesagt haben, Feinde der Demokratie, das ist das Handeln der Zuständigen. Und da ist mir zu wenig Handlung in Deutschland. Zuständig, als wir in der alten Bundesrepublik Deutschland waren, wenn ein Lehrer in der DKP war, dann ging das Berufsverboteverfahren sofort los. Wenn heute Polizeibeamten in der AfD sind und aktiv auch durch eigenes Aussagen thematisieren, die eigentlich für einen Polizeibeamten sich nicht gehören, weil sie nicht Recht und Gesetz entsprechen, dann habe ich das Gefühl, dass erstmal gar nichts passiert. Und deswegen sage ich, Handeln der Zuständigen wäre notwendig. Und letztlich muss man dann auch die Frage, ich zitiere jetzt mal einen Vertreter der AfD, der in einer Rechtsausschusssitzung gesagt hat, dann stellt doch den Antrag auf Verbot. Also wenn das schon ein AfDler so formuliert, dann sage ich, lasst es uns doch dann mal wagen. Dann muss Karlsruhe entscheiden und nicht wir als Politiker.
Ja.
Und da die Unterscheidung, die ist mir wichtig. Nicht Parteipolitik darf darüber entscheiden, wer im Spektrum da ist, sondern die Frage, ob die Freiheit, die Demokratie und der Rechtsstaat zerstört wird. Das muss der Maßstab sein. Das hat Karlsruhe auch festgelegt. Aggressive Form der Zerstörung unserer Staatsfundament, also das, was uns trägt. Und darauf müssten wir uns konzentrieren, zu sagen, ist das die AfD? In Thüringen ist sie als extrem rechtsextremistisch eingeordnet. Die Konsequenzen daraus sind im Beamtenrecht zu ziehen, sie sind im Waffenrecht zu ziehen, sie sind in der Freistellung von solchen Personen zu ziehen. Es geht nicht darum, ob sie ihre Meinung sagen dürfen. Das dürfen sie. Aber wenn die Meinung tatsächlich die Grundsubstanz unseres Staates zerstört und angreift, dann muss man mal sagen, also wer unsere Geschichte entsorgen will, der will auch die Verantwortung für das, was im deutschen Namen alles passiert ist, an Katastrophen und an Morden, an Massenmorden, an industriellen Massenmord, alles das soll entsorgt werden. Und wenn das entsorgt werden soll, geht ein Teil der Freiheit, auf die das Grundgesetz aufbaut, auch mit verloren.
Wobei dieser Verlust natürlich auch weiterträgt als in Anführungszeichen nur im rechtsextremen Lager. Das scheint ein Grundproblem zu sein. Also die Frage stellt sich ja schon, müssen wir nicht diese Frage, was sind denn das für Werte und wo sind denn eigentlich die Fundamente unserer Verfassung, viel klarer formulieren? Und
mein Beispiel, Artikel 139 Grundgesetz. Ich mache jetzt den Wissenstest. Wissen Sie, was da drin steht?
Nein. Obwohl ich es eigentlich wissen müsste. Gibt es den überhaupt noch?
Natürlich. Da steht drin, dass der Faschismus oder die Rückkehr des Faschismus mit alliiertem Recht bekämpft wird.
Aha.
Das haben damals die Alliierten durchgesetzt, dass das mit reingeschrieben wird.
Naja, so wie der Bundestag.
Könnten wir den Artikel 139 nicht mit der antifaschistischen Klausel aus Mecklenburg-Vorpommern, die haben das in ihre Verfassung aufgenommen.
Mhm.
Deswegen sage ich, würde gerne eine Verfassungsdebatte als positive Debatte führen.
Ja.
Was trägt uns eigentlich in diesem Grundgesetz? Und dann den Artikel 139 mit Leben erfüllt, und zwar so, wie es in Mecklenburg-Vorpommern von CDU bis Linke alle zusammen beschlossen haben.
Ja. Abschließend noch zu dieser Thematik. Die Frage, eine Problematik, und da ist der Luigi Pantisano ja auch nicht der Einzige. So, eine Problematik ist ja, dass wir doch in den letzten Jahren sehr viel über rechts und gegen rechts gesprochen haben. Ist das nicht auch hat das nicht dazu beigetragen, dass wir diese Linie zwischen was ist das demokratische Feld und was ist das, was eben die Verfassung gefährdet, auch verunklärt haben?
Es ist doch so, es gab Konservative, die gesagt haben, wir wehren uns dagegen, dass alles rechts ist, weil wir sind rechts. Also im alten Parteienspektrum, wenn man das alte Parlament nimmt, das kaiserliche Parlament, saßen rechts die Konservativen.
So ist das.
Und nicht die Faschisten. Die haben später das Parlament kaputt gemacht.
So ist das.
Deswegen muss man aufpassen, dass die Inflationierung von Begriffen, und das erlebe ich aber in der Generaldebatte überall.
Deswegen haben Sie auch Antidemokraten geschrieben, um das etwas rauszudifferenzieren.
Das ist so, weil ich habe von dieser, also Demokratiegefährdung ist mir egal, woher sie kommt, ob das Peter Thiel ist und eine Software Palantir, die auf einmal demokratiegefährdend und staatsgefährdend eben auch werden kann. Oder ob das ein Elon Musk ist, der seine Macht als wirtschaftliche Macht und seine technische Macht benutzt, indem seine Algorithmen entscheiden, was wir sehen und was wir nicht sehen. Und deswegen sind wir gerade in einem Veränderungsprozess, das alles mit dem alles nur noch mit so Begriffen wie das ist faschistisch oder das ist Faschisierung oder das ist anti-dies und anti-das und diese Überhöhung von allen möglichen, ohne sich klar zu sein, was wollen wir eigentlich? Nämlich ein Land, in dem wir unterschiedliche Meinungen ausstreiten können. Und die Regeln dazu sind die Regeln, dass wir uns gegenseitig zuhören.
Das machen wir hier und machen weiter mit dem nächsten Stichwort. Und zwar Arbeit in der neuen Republik. Da haben Sie den Titel unserer Konferenz aufgegriffen und Arbeit da reingetan. Und das finde ich sehr spannend, vor allen Dingen aus einem Punkt. Weil wenn wir über Republik reden und die Respublika, dann ist der Arbeitsplatz fast noch einer der wenigen Orte, wo sich die Menschen überhaupt begegnen. Oder wie nehmen Sie das wahr? Obwohl viele Menschen ja auch im Homeoffice fast verschwinden.
Mein nächstes Buch wird sich damit beschäftigen. Wo sind die Orte, wo wir reden?
Ja.
Und wo ist der Ort, wo wir uns begegnen? Und ich sage das am Beispiel, ich bin bekennender Christ, bin in Ostdeutschland aktiv und sehe, wie viele leere Kirchen wir haben.
Ja.
Und was könnten wir machen, um in diesen Kirchen Begegnungsräume zu schaffen? Also jetzt nicht religiöse Begegnungsräume, nicht im Gottesdienst, das meine ich ausdrücklich nicht, weil ich will keine Inflationierung und kein Disneyland. Mhm. Aber in Greiz zum Beispiel ist eine Kulturkirche entstanden. In Elrich ist eine Netzwerkkirche entstanden. Und siehe da, auf einmal begegnen sich Menschen. Und auch diese Netzwerkkirche wird im Sommer ausgeräumt und ist Ballsaal. Mhm. Und mir ist völlig wurscht, ob sie da drin tanzen oder ob sie gemeinsam kochen oder ob sie Fahrräder reparieren. Also Hauptsache, wir schaffen Räume, wo Menschen sich wieder begegnen. Und jetzt nochmal zu dem Thema Arbeitsplatz. Mhm. Ich begleite gerade den Betriebsrat Zalando in Erfurt. 2700 Menschen haben von ihrem Vorstand einfach den Stuhl vor die Tür gesetzt gekriegt. Das ist das Stammwerk des Unternehmens. Dort ist Zalando groß gemacht worden, um jetzt hier keine Markenwerbung zu machen, sondern zu sagen, so respektlos geht eine Aktiengesellschaft, die 5,7 Milliarden Vermögen darstellt. So respektlos geht die mit 2700 Lebensschicksalen um. Dort sind Menschen in Polen angeworben worden, die mit Kind und Kegel, mit der ganzen Familie umgezogen sind für diesen Arbeitsplatz. Und nach 12 Jahren schmeißt man diesen Betrieb weg. Mhm. Und jetzt kommt die Besonderheit. Dieser Betrieb ist 12 Jahre alt und schon veraltet. Weil die technische Welt KI generiert und KI unterstützt, dazu führt, dass du dasselbe Arbeitsvolumen mit einem Viertel der Belegschaft in einem neuen Betrieb jetzt leisten kannst, geleistet werden soll. Und mein Kampf mit dem Betriebsrat zusammen war, wie viel Geld müsste Zalando jetzt in die Hand nehmen, um den Erfurter Betrieb so fit zu machen, wie der Gießener ist. Ja. Und das setzt ein Arbeitgeber voraus, der überhaupt bereit ist, mit seinem Betriebsrat zu reden. Und diese neue Welt, diese neue Börsenwelt, also diese Elon Musk dieser Welt, die dann einfach Millionen und Abermillionen in Gang setzen, gehen einfach nur noch respektlos mit Lebensleistungen von Menschen um. Also insoweit sind wir im biblischen Sinne gerade im großen Tanz ums goldene Kalb. Und dieser Begriff too big to fail aus der Bankenkrise geht mir zurzeit rasend durch den Kopf und macht mir Kopfschmerzen. Ja. Wenn ich sehe, dass SpaceX zur teuersten Aktie der Welt geworden ist und der Vermögenswert, der dort angesammelt worden ist, dem x-fachen Wert der deutschen Börse entspricht. Und dann verschwinden gestern mal 400 Millionen, also verschwinden im Sinne von und dann heißt ja, war ein überhitzter Preis, ist normalisiert sich und ich denke, was heißt das eigentlich für die Zehntausenden von Menschen, die auf diese Betriebe angewiesen sind? Also wie respektlos gehen wir eigentlich um? Und da muss ich mal sagen, nostalgisch alter Mann, da erinnere ich mich dann voller Nostalgie an eine CDU, die noch eine starke CDA hatte unter Norbert Blüm, wo der Wert der Arbeit noch zum Gegenstand von gesellschaftlichen Debatten geführt hat. Ja. Oder die katholische Arbeiterbewegung.
Wobei, ich glaube, der Herr Radke, der das jetzt, glaube ich, macht seinen Job auch ganz gut.
Ja,
aber inhaltlich ich finde den Ansatz total richtig.
Ich will nur sagen, in der Zeit, aus der ich komme, ich habe mich immer als Linker gefühlt.
Ja.
Aber ich habe mit Respekt gesehen, dass es in der CDU Kräfte gab, die gleichen Werte vertreten haben, wenn es um den Wert der Arbeit geht.
Absolut.
Und das Verrückte ist, ich habe bei Karstadt gelernt, mein Vater hat bei Karstadt gearbeitet. Gucken Sie sich mal an, was draus geworden ist. Damals, als ich dort junger Auszubildender war, hat der damalige Vorstandsvorsitzende darüber sich beklagt, dass die Stakeholder immer schlimmer werden.
Ja.
weil die Quartalszahlen darüber entscheiden, was abgeliefert werden soll. Dabei war das Vermögen dieser Aktiengesellschaft, das Vermögen der Besitz der Häuser in den Innenstädten und die Arbeit der Menschen, das zusammengenommen. Das geht uns gerade alles verloren.
Absolut.
Und deswegen sage ich, wir müssen über solche Dinge reden. Wo sind wir gesellschaftlich? Was machen wir gesellschaftlich? Wie gehen wir mit dem Globus um? Und da bin ich dann tatsächlich bei Papst Franziskus, der diese Frage, wie gehen wir mit dem Globus um, ganz umfassend
dargestellt hat. Absolut. Ja. Wobei ich das auch interessant finde mit dem neuen Papst, dass Leo, der, als obwohl er konservativer ist, jetzt eigentlich
das, was er zu KI geschrieben hat, hat mich echt bewegt. Und da muss ich mal sagen, dass ich als Protestant auf einmal neidisch auf das katholische Oberhaupt bin. Und deswegen stehen die beiden auch bei mir Büro.
Ich finde, was der Leo zeigt, ist, wie wichtig gerade konservative Stimmen, das sagen Sie ja auch mit der CDA, wie wichtig gerade konservative Stimmen sind, um sozusagen das Vorankommen der Republik sicherzustellen. Und dann will ich in den letzten Sekunden, die mir jetzt verblieben sind, trotzdem noch einen Punkt machen, weil Republik heißt ja eben auch Eigenverantwortung und Mitgestalten, ja, und nicht nur sozusagen auf irgendwie die da oben schimpfen. Und ich glaube schon, es gibt auch Dinge, die auch mitverantwortet wurden, ja. Wenn ich zum Beispiel, ich komme aus Niedersachsen, viele Leute bei uns haben bei VW gearbeitet und ich habe damals gesehen, wie der Diess die Elektrikreform bei VW verloren hat gegen die Porsche-Leute und gegen die Gewerkschaft da dort vor Ort und den Betriebsrat, ja, weil man sich eben der Veränderung nicht stellen wollte und den notwendigen Schritten eben auch selbst Dinge neu und Veränderung zuzulassen. Das heißt, Veränderung im Land, auch Veränderung in Arbeit und Betrieb kann doch nur funktionieren, wenn ich auch bereit bin, Veränderungen mitzugestalten und mitzugehen, oder?
Ilko Sascha Kowalczuk sagt an dieser Stelle dann immer, wenn wir in eine Gesellschaft uns bewegen, die Zukunftsängste hat, und das ist bei VW gewesen, dann ist die Erinnerung der einzigste Ort, in dem man sich sicher fühlt. Das heißt, in die nostalgische Erinnerung in sich selber. Man zieht sich zurück in etwas, was man glaubt, was schön sei. Das ist meine Diskussion, die ich immer in der Linken mit Porsche Klaus hatte. Also Klaus Ernst, der dann mit Sarah die BSW Ich AG gegründet hat. Wenn du dann gesagt hast, wir brauchen ein anderes Mobilitätskonzept. Wir brauchen ein Mobilitätskonzept, bei dem die Frage nicht ist, Verbrenner oder nicht Verbrenner, sondern wie kann ein Mensch auf dem Dorf leben, ohne dass er ein Auto besitzt? Warum muss man in dieser Gesellschaft ein Auto besitzen, um in der Mobilität eingebettet zu sein? Warum können wir das Prinzip nicht umdrehen? Und diese Diskussion ist nie richtig. Zumal es
heutzutage fast unökonomisch ist, aber gut.
Ja, das kommt ja noch dazu. Wenn man dann noch mal überlegt, wie viel privates Kapital man bewirtschaften muss, um die persönliche Mobilität zu haben. Und was könnten wir gesellschaftlich machen, wenn es ein gutes Mobilitätskonzept gäbe, das vom Dorf aus gedacht wird?
Sehr gut. Darüber müssen wir dann anders auch nochmal weiterreden. Jetzt sind wir aber beim Stichwort.
Es ist ein kluger CSU-Mann in Kronach, Klaus Löffler, den will ich einfach erwähnen.
Ja.
Die haben dort das Mobilitätskonzept geändert. Die haben einfach gesagt, die kleinen Dörfer werden im Bus nicht mehr angefahren. Das hört sich komisch an, aber hier ist die Telefonnummer im Landratsamt. Innerhalb von 2 Stunden wird jeder abgeholt.
Ja. Könnten Sie den eigentlich einladen zu einer Kreisversammlung bei der Linken oder
ich,
so?
Absolut. Ich mache ja immer Werbung mit ihm, weil ich sage, guckt euch sein Verkehrskonzept
und
an.
Wird das dann gewertschätzt? Oder?
In dem Moment, wo wir über den Inhalt reden, können wir da ins Gespräch kommen.
Ja.
Aber solange wir auf Parteitagen uns nur gegenseitig überbieten, wer am radikalsten mit seinen Formulierungen ist, wer mit wie viel Konfetti Begriffe mal in den Raum geschmissen hat, um Stimmungskanonen zu machen, der will in so einer Situation will keiner über Verkehrskonzepte reden.
Und vor allen Dingen nicht mit einem CDUler dann, wenn es in unseren Parteien ist.
In dem Fall war es ein CSUler, das muss ich einfach lobend erwähnen, weil ich weiß gar nicht, wie viel Kritik er immer kriegt, wenn ich ihn lobe.
Ja, genau, das gehört mit dazu. Bei denen ist es ja genauso. Und das ist die Spaltung, die wir erleben.
Aber da muss ich sagen, ich bin zum Glück mit all den politischen Wegen, die ich gegangen bin, ich bin Bundesratspräsident gewesen und ich hatte auch das Vertrauen der Bayern. Also ich bin mit einstimmig gewählt worden. Das heißt, ich bin nicht nur von Daniel Günther unterstützt worden, sondern Magus hat auch seine Hand heben lassen, damit ich die Bundesrepublik Deutschland als Ganzes vertreten kann.
Sehr gut, das rechnen wir Ihnen jetzt an und kommen zu einem Thema, das da vielleicht auch durchaus relevant ist in seinem Bundesland, nämlich Religion. Politik und Religion haben Sie aufgeschrieben und Sie haben eben gesagt, Sie sind eben auch in der Kirche und Ich muss sagen, ich bin selber schon als Jugendlicher ausgetreten. Ich gehöre zu dieser Generation, die rausgegangen ist aus der Kirche. Ja, auch wegen diesen ganzen Missbrauchsskandalen, die natürlich wirklich viele Leute weggetrieben haben von der Kirche.
Verletzt haben.
Gleichzeitig haben Sie gerade gesagt, es wäre wichtig, die Kirchen, die Räume der Kirchen jetzt nicht sozusagen sterben zu lassen, sondern zu nutzen. Die sind ja da. Ich sage immer unseren politischen Jugendverbänden, macht doch mal Veranstaltungen da in den Kirchen oder so. Aber trotzdem muss man ja sagen, ist das Thema Religion eines, das immer noch sehr stark auch mit einem gewissen Fundamentalismus oder eben auch mit einer vielleicht Faktenferne dann wieder betrachtet wird von den Jüngeren. Und
es ist auch Unkenntnis. Also wir haben ja eine Sonderheit. Es gibt auf der ganzen Welt nur zwei Staaten, die entkirchlicht worden sind. Das war die Tschechoslowakei und das war die DDR. Das auch für das System der alten RGW-Staaten war das nie so radikal wie in den beiden. Deswegen haben wir in Ostdeutschland ja nur 25% im Schnitt in einem Bundesland, die irgendwas mit Glauben zu tun haben.
Die kenne ich da mit Ihnen und Katrin Göring-Eckardt und Angela Merkel.
Sie kennen
und
sie alle. Gauck. Ja, aber Sie können auch die Buddhisten dazu zählen. Sie können die jüdische Community, die muslimische Community, alle können sie dazu nehmen und dann wären es trotzdem nur 25%. 75% haben überhaupt keinen Zugang zu Glauben oder Religion oder zur Kirche. Für die ist das vielleicht sowas wie der Coca-Cola-Weihnachtsmann, der mit dem Truck werbetechnisch vorbeikommt. Und die Frage, gehe ich zu Florian Silbereisen oder gehe ich zum Weihnachtsgottesdienst? Ja. Ich will da niemanden zu nahe treten. Aber ich habe die Besonderheit erlebt, der Arbeitskampf in Bischofferode, Eichsfeld, dort waren es die ökumenischen Gottesdienste, die den Bergleuten den Rücken gestärkt haben. Das hat mich tief beeindruckt. Das war auch einer der Gründe, warum ich wieder in die Kirche zurückgekehrt bin. Weil ich auf einmal eine Kirche gefunden habe, die in diesen Fragen Haltung gezeigt hat. Und aktuell erleben wir gerade in Erfurt die Vorbereitung zum 4. Juli, AfD-Bundesparteitag. Ich werde den Tag am Morgen im Gottesdienst beginnen und an der Kirche wird ein Transparent hängen, unser Kreuz hat keine Haken. Und ich finde, das ist Haltung. Und in der Kaufmannskirche in Erfurt, in der die Friedensbewegung 89 von der Stasi außen belauert und von der Staatsmacht außen attackiert. Dort haben sie ihre großen Versammlungen gehabt. Und in der gleichen fand jetzt die Tage ein erstes gemeinsames Treffen von Widersetzen und Aufstehen statt. Also die miteinander einfach sagen, wir wollen unterschiedlich in der Stadt am 4. Juli unterwegs sein.
Ja.
Es gibt diejenigen, die auf die Kundgebung gehen, es gibt diejenigen, die in den Gottesdienst gehen, es gibt diejenigen, die sagen, wir wollen uns auf die Straße setzen. Und ich merke, es sind sehr viele Menschen auf unterschiedliche Art unterwegs, aber ein Teil davon ist auch kirchlicher Raum. Und deswegen gucke ich nochmal mit einem anderen Blick drauf.
Ja.
Über Leo haben wir gerade geredet, über Franziskus haben wir gerade geredet. Also dass katholische Würdenträger in zentralen Themen so deutlich sind. Und mein Bischof Neimeyer in Erfurt immer wieder vom Missbrauch. Manchmal geht er mir damit schon auf die Nerven, weil er zuerst mit dem Bekenntnis der Anerkennung der eigenen organisatorischen Versagen und Schuld
beginnt
und es klar thematisiert. Und ich finde es richtig.
Ja.
Aber es ist eben nicht nur eine Reduktion auf Kirche.
Ja.
Die Odenwaldschule hatte mit Kirche gar nichts zu tun und der sexuelle Missbrauch dort war genauso schlimm, weil in jedem System, das abgeschottet ist, die Gefahr besteht, dass Menschen ihre Macht ausnutzen. Das kann der Sporttrainer sein. So einen Fall hatten wir in Weimar. Da haben alle am Anfang schweigen wollen. Keiner wollte darüber reden. Und am Ende dauert es, bis die Betroffenen anfangen, sich ermutigt zu sehen.
Insofern steht die Kirche als Institution sozusagen in einer ähnlichen Auseinandersetzung wie eben Gewerkschaften oder staatliche Institutionen. Sie können genutzt werden oder verlassen werden. Sie können auf gute und auf schlechte Art und Weise genutzt werden.
Kinderheime in bestimmten Zeiten, wenn man mal drauf guckt, wie es wird dann immer nur über die Erfahrung der DDR, das waren ja eher Jugendknäste als wirklich Kinderheime.
Ja.
Aber die westdeutschen Kinderheime in den 50er Jahren waren auch nicht lustig.
Aber mir scheint ein entscheidender Punkt zu sein, Kirche war vor allen Dingen dann sozusagen ein republikanischer Ort und vielleicht manchmal auch ein Rückzugs- oder Verteidigungsort für Bürgerrechte, für Freiheit, für Republik, wenn die Aufmerksamkeit auch da lag und die Menschen reingegangen sind, sich selbst organisiert haben und der Kirche auch geöffnet haben.
Es liegt aber auch Schuld dort. Also ja, insoweit, das Entjudungsinstitut der evangelischen Kirche war in Eisenach.
Ja.
Und die DDR hat immer behauptet, sie wäre der antifaschistische Staat und wollte nie darüber reden, dass zum Beispiel das Entjudungsinstitut alles erfasst war in ihren Unterlagen, aber keine einzige Maßnahme ergriffen worden ist. Und die Kirche selber ja, hat gespürt, dass diese Leute alle als Zuträger des Staatssicherheitssystems waren. Insoweit brechen sich da unterschiedliche Geschichten.
Also die
gleichzeitig
Gleichzeitigkeit,
hat Obst, ja, Falke damals die Türen geöffnet, dass Friedensgebete stattfinden konnten. Die Formel von der Kirche im Sozialismus ist ja eine, die im Wesentlichen von Heino Falke geprägt worden ist. Und der konziliare Prozess war einer, der im Osten viel ernster genommen worden ist wie im Westen.
Ja.
Und in diesem, ich habe vor einigen Monaten mal wieder die Texte vom konziliaren Prozess, die Abschlusstexte gelesen und denke, sie sind zeitlos aktuell. Also alles, was die damals zur Umwelt schon thematisiert haben, ist immer noch unser Thema. Ja. Es hat sich nicht in Wohlgefallen aufgelöst. Ja.
Gleichzeitig ist es eben so, dass viele Menschen nicht mehr wirklich sich mit Kirche identifizieren als Verein, als Institution.
Ja, ich bin rausgegangen, als ich mit Gottes Bodenpersonal über Kreuz war.
Ja.
Ich habe mich geärgert über meinen Pastor, der für mich eine Katastrophe war und ich hatte Wut. Bin dann zum Amtsgericht, bin ausgetreten, weil ich dachte, ich zwinge ihn jetzt zum Gespräch. Und er hat sich nicht mal gemeldet. Ich habe von der Kirche nichts mehr gehört, bis ich irgendwann in Thüringen an mehreren Stellen auf einmal eine Kirche wiedergefunden habe, die meine innere Heimat war. Also ich habe ja meinen Glauben nicht verloren, aber ich habe mein Vertrauen auf das Bodenpersonal gründlich verloren gehabt.
Genau.
Heute fühle ich mich in dieser Kirche wohl, indem auch Widersprüche ausgetragen und ausgehandelt werden können, aber gleichzeitig eine Verlässlichkeit da ist. In der größten Katastrophe, die Erfurt erlebt hat, das Gutenberg-Massaker, waren am Abend alle Kirchen offen. Und Menschen sind in die Kirchen geströmt, weil ihre geschundene Seele einen Raum brauchte, um Kraft zu kriegen. Und insoweit gibt es auch für Menschen, die eigentlich mit Kirche gar nichts am Hut haben, auf einmal das Gefühl, es fehlt mir was. Und deswegen rede ich offensiv über Glauben und als Linker sage ich, wie hält man es derzeit mit den heftigen Debatten in der Linken aus? Da sage ich immer mit Gottvertrauen und mit viel Fröhlichkeit und ich lasse mich da nicht niedermachen.
Das klingt gut. Und ich sage noch, selbst dann, wenn die Kirche sozusagen nur noch ein Raum ist, kann ja was draus entstehen. Und für mich ist zum Beispiel die Paulskirche als ein Ort demokratischer und republikanischer Geschichte ein toller Ort, der Beispiel auch sein kann.
Dort haben mehrere Versuche der Selbstermächtigung stattgefunden.
Richtig.
Wir sind dann immer von den Mächtigen niedergemacht worden. Und dann ist die Frage, ob der Amtsapparat Kirche dann immer den Mächtigen in den Hintern kriecht. Oder ob der Amtsapparat sagt, wir sind der Schutzraum für diejenigen, die Schutz brauchen und die Stärke brauchen. Und im Moment erlebe ich Kirche als Letzteres.
Das ist richtig. Aber vielleicht, wenn man es positiv formuliert, ist es eben auch ein Befähigungs- und ein Eröffnungsraum. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir viel jetzt auch gesprochen haben, was uns bewegt. Und Sie haben ein anderes Stichwort aufgeschrieben, nämlich Teilhabe im ländlichen Raum, das daran eigentlich ganz gut anknüpft. Denn im ländlichen Raum gibt es an vielen Stellen ja gar nicht diese Räume. Ja, also es gibt sehr, sehr wenig Institutionen, sehr wenig Räume, wo die Menschen überhaupt in der Lage sind, sich selbst zu organisieren, selbst zu ermächtigen, vielleicht gemeinsam Debatten zu führen. Eigentlich gäbe es sie wie die Gemeindeversammlung, ja, also Orte, die einfach
sagen,
aber da geht dann niemand hin, weil das fühlt sich so
fern. Das stimmt nicht. Unsere Darstellung über den ländlichen Raum ist so, wie Sie Ihre Erzählung gerade aufgesetzt haben.
Ja.
Ich erlebe einen ländlichen Raum ganz anders. Ich erlebe in Kirchheiligen die Dorfstiftung, Stiftung Landleben, das ist eine Selbstermächtigung. Die haben einfach angefangen, mit dieser Stiftung Häuser aufzukaufen, wo ältere Personen alleine drin leben, das Haus viel zu groß ist. Und sie haben den Bungalows auch als Stiftung gebaut, damit sie das Dorf nicht verlassen müssen und haben die großen Häuser anschließend an Familien mit Kindern verkauft, abgegeben. Also die Stiftung ist ein Instrument der Vitalisierung der eigenen Dorfgemeinschaft. Bei denen ist kein Problem mit im Kindergarten. Dann haben sie
die meisten Kommunen haben das nicht.
Es ist nicht, ich bitte Sie an der Stelle nicht, das Wort Kommune zu benutzen, weil dann wird immer von der politischen Kommune, also von dem Amts, das kann der gar nicht. Die Stiftung Landleben ist gegründet worden, weil das Kommunalrecht es gar nicht hergibt. Deswegen haben sie sich ein eigenes Instrument geschaffen.
Selbstorganisation, ja. Nachbarschaft.
Und das meine ich, würden wir, und das haben wir in Thüringen begonnen mit der Ehrenamtsstiftung, eine Stiftung, um den Ehrenamtlichen zu helfen, sich selbst zu ermächtigen. Das ist keine Stiftung, die anstelle des Ehrenamts tritt, sondern eine Stiftung, die das Ehrenamt ermächtigt und die dafür auch den rechtlichen Rahmen gibt und auch die Beratung. Wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, wie wir ländlichen Raum mit Fröhlichkeit auch erzählen, auch sichtbar machen. Aha. So, ich bekomme an die Plotener Teiche, ein ganz kleiner Ort, unter 200 Einwohner, und die haben dort ihre eigene Kuhstiftung. Ich denke, was, Kuh? Meinen die jetzt die Muh-Kuh oder was? Nee, Kuh heißt Kultur und Heimat. Und die haben einen eigenen Kuh-Express. Da fahren die Kühe rum? Nee, das ist ihr Bürgerbus. Den haben sie sich selber gekauft, haben nicht mal öffentliches Geld in Anspruch genommen. Auf einmal geht's. Auf einmal siehst du, das sind andere Sachen. Und mein Lieblingsbeispiel, Stelzenfestspiele Bayreuth. Also Merkel ist immer in Bayreuth, ich auch, aber ich bin bei den Stelzenfestspielen Bayreuth. Ein kleiner Ort, der heißt Stelzen. Das ist das Grenzgebiet von Bayern, Thüringen und Sachsen. Und Stelzen, 200 Einwohner, das größte Kulturfestival, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. In der Scheune, in der Kulturscheune, auf der früher die Sowjetarmee ihre Abhörzentrale stehen hatte. Das war der Todesstreifen. Dort findet Kultur statt und das ganze Dorf macht mit. Und Bayreuth, weil der Nachbardorf in Sachsen Reuth heißt, das ist also Stelzen bei Reuth. Und deswegen, da finden Sie eine Landmaschinen Installation, ein Landmaschinenorchester, eine Gülleorgel an der Decke in der Scheune. Tausende von Leuten pilgern zum Kulturfestival und das ganze Dorf macht mit. Das finde ich, das haut mich jedes Mal um. Und da ist keine Trennung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, weil das sind zwei Behindertenwerkstätten und die machen in dem Kulturensemble komplett mit. Da steht also das Leipziger Gewandhaus, die Chefmusiker, auf einmal mit denen von der Behinderteneinrichtung. Du siehst natürlich, die können gar nicht die Geige spielen, aber sie sind mit Leidenschaft dabei und sind Teil des Kulturprogramms. Und dann kommt jeder mit seinen Talenten. Unglaublich. Ich freue mich jedes Mal, wenn das wieder stattfindet. Und ich finde es schade, dass wir über solche Dorfereignisse gar nicht reden, sondern so tun. Ich kenne immer nur die Melodie, das Dorf ist abgehängt, bei uns ist nichts los, hier ist alles tot. Dabei hat sich das Dorf so verändert, wie sich auch unser Leben verändert hat. Natürlich gibt es keinen Agrarbetrieb als Kleinbetrieb mehr. Natürlich gibt es keinen Dorfladen mehr. Aber es gibt auch den Dorfladen Konsum Ost nicht mehr, wie es die drei Tante-Emma-Laden in meinem Dorf in Rheinhessen auch nicht mehr gibt. In meinem rheinhessischen Dorf, in dem ich sozialisiert bin, gibt es weder einen Bäcker noch einen Metzger noch irgendeinen Dorfladen. Was haben sie gemacht? Sie haben sich selber einen Laden aufgebaut. Das ist so, wo ich sage, die 24-Stunden-Läden, die wir angefangen haben, in Thüringen dann auf den Weg zu bringen. Das sind alles eigene Strategien. Und deswegen habe ich gesagt, würden wir Gesellschaft mal vom Dorf her denken, würden wir die Menschen auch das Gefühl geben, dass wir sie sehen, dass wir sie wahrnehmen.
Ich empfinde das als eine sehr motivierende Erzählung und danke auch für die Beispiele. Das ist, glaube ich, für viele, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, was ist eigentlich da los im ländlichen Raum, nochmal eine neue Perspektive und Erzählung bieten.
Schlöben, ein kleines Dorf neben Jena, ein Guerilla-Bürgermeister, der gesagt hat, wir steigen aus der fossilen Welt aus.
Gleichzeitig ist es ja so, dass so manche Person dann denkt, also jetzt wird das sozusagen mir wieder aufgedrückt, zu sagen, ich bin die Bürgerin als Bürgerin und Bürger sozusagen alleine und selbst dafür verantwortlich. Und ganz viele Menschen, die sich selbst organisieren wollen oder die etwas auf den Weg bringen wollen in Kommunen, scheitern im Moment dann doch an einerseits, dann gibt es keine Finanzierung von der Gemeinde oder keine Unterstützung, was die Räume angeht oder es die Kommune scheitert dann.
Sie haben ja schon aufgegeben, wenn Sie anfangen aufzuzählen.
Nee, darum geht es nicht. Ich will nur formulieren, was da an Grenzen aufgewiesen
werden. Nein, das kenne ich alles. Und ich kenne die anderen, die diese Fragen nie gestellt haben, sondern gesagt haben, wir machen uns auf und
also es gibt da gar keine Probleme?
Natürlich gibt es Probleme. In der ganzen Welt gibt es Probleme.
Ja, ja, genau.
Aber ist, also Goethe sagt, die Stolpersteine, die man in den Weg legt, bekommt, daraus kann man was Tolles bauen.
Ja.
Da sollte man die Stolpersteine aufnehmen, beiseite räumen und dann anfangen, das Neue zu bauen.
Und wenn die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sagen, also wir haben halt einfach gar keine, kein Geld,
deswegen habe ich
dafür
eben ausdrücklich getrennt von der Bürgermeisterin, weil die Bürgermeisterin ist für was anderes zuständig. Sie ist nicht unser Zampano, sie ist nicht der Dienstleister. Ja. Mich nervt das auch, zu sagen, die sollen uns mal was liefern. Ich würde gerne liefern, dass man es sichtbar macht. Und dann sagt, guckt es euch an. Also ich habe, wenn ich in den Dörfern unterwegs war, immer gesagt, redet nicht mit mir. Ich bin politisch, ich frage hinterher, wo ich helfen kann. Geht bitte in den Ort A, B oder C und redet mit denen, die es gemacht haben. Und wenn ihr dann wisst, dass ihr darauf vertrauen könnt, also wenn ich in einen Ort gehe und sehe, die Bürgerbusse fahren, selbst organisiert, dann kommen wieder die Klugscheißer aus der Stadt und sagen,
genau,
das ist ja Selbstausbeutung, das geht ja gar nicht.
Komme ich nochmal zu den KlugscheißerInnen. Ich habe ja letztendlich versucht, jetzt auch nochmal diese Positionen wiederzugeben, wenn wir so in die politischen Parteien gucken und in die Parteitage und in die Diskussionen, die da geführt sind.
Wir beschließen Wunderwerke.
Da finde ich ganz selten.
Wählt mich, ich mache das alles für euch.
Da finde ich ganz selten die Akteure, die nicht Politik als DienstleisterInnen formulieren, sondern zeigen, also wir machen das hier ohne Politik, wir kriegen das auch so hin. Wie kriegen wir das geändert?
Das ist ja
geändert?
Politik, aber das Problem ist, es ist ja Politik. Das Problem ist,
es
wenn
wird
ich sage,
externalisiert, genau, auf die Bundesebene, genau, auf die EU-Ebene, auf
irgendjemand,
die Welt.
Irgendjemand. Ja. Dabei ist die Frage, was kann ich am ersten Step alleine machen? Also, wie schieben wir es an? Und deswegen waren so Dinge, also in Thüringen war das immer, jeder Minister hatte einen Topf, das war, hier heißt Lottomittel.
Ja.
Da haben wir gesagt, das ist unkontrolliert. In Wirklichkeit ist Lottomittel immer eine niederschwellige Form gewesen, wie man dörflich...
Voll. Da denke ich immer, wie abhängig unsere Zivilgesellschaft davon ist, dass wir Lotto spielen.
Das stimmt. Das ist aber noch ein anderes Thema. Ja, dann kam immer die Suchtabteilung und hat gesagt, es geht ja gar nicht. Den Konflikt kenne ich auch.
Aber es sind Möglichkeiten da, sagen wir mal so. Ja.
Töpfe zu generieren, aus denen man dann sich aufmacht, damit man dann überhaupt mal spürt, welche Widerstände gibt es dann. Und wie überwinde ich die? Aber wenn ich sage, wählt mich, ich erledige das alles für euch, dann ist das eine Allanmaßung, die ich furchtbar finde. Weil sie entmächtigt auch die Menschen. Also ich möchte Menschen einladen zu sagen, lasst es uns gemeinsam machen. Und wenn ich dann helfen kann, helfe ich gerne. Und es macht mir immer Riesenfreude. Ich habe eben von der Elricher Kirche geredet. Die hatte keine Türme mehr. Die Türme waren zusammengebrochen. Alle haben verlangt, die Türme müssen wieder gebaut werden. Und die Behörden haben immer gesagt, nee, die Türme kommen nicht mehr hin, die Türme sind weg, Denkmalschutz kam, so. Dann haben die Elricher sich selbst ermächtigt, haben eine Bürgerbewegung gegründet, haben einen Verein gegründet. Dann haben sie angefangen, Geld zu sammeln. Vom Kuchenbazar bis sonst irgendwas. Und irgendwann haben sie bei irgendeiner Radiosendung viel Geld eingesammelt. Und dann habe ich mich gezwungen gesehen zu sagen, wenn ihr 200.000 auf den Tisch legt, dann besorge ich 200.000, die wir dazulegen. Und am Ende die Türme stehen. Die Glocken sind zu hören. Und im Sommer ist der Ballsaal dort in der Netzwerkkirche. Und ich sage immer, ich bin begeistert, dass, und ich sage danke an diese Menschen, die mit einem großen Vertrauen auf sich selber, ohne am Anfang zu wissen, ob es ihnen gelingt. Aber sie haben sich aufgemacht. Und der schon am ersten Schritt sagt, es gelingt sowieso nicht, weil alle sind gegen mich, der raubt mir meine Lebenszeit. Darauf habe ich keinen Bock.
Ein Beispiel, das Schule machen sollte. Und nur um das nochmal zu bestätigen, ich habe das natürlich in anderen Bundesländern auch erlebt, ja, in Schleswig-Holstein, wenn die Leute sich organisiert haben, um ein Wärmenetz in der Kommune aufzubauen. Ja. Oder es gibt diese Beispiele. Aber ich glaube wirklich, es ist eine Herausforderung, sie sichtbar zu machen. Sie haben hier einen Beitrag dazu geleistet. Vielen Dank dafür.
Und wenn man dann die Kommunalordnung dann darauf ausrichtet, dass man sagt, Selbstermächtigung wird zum Prinzip, dann kommen wir wieder an eine Geschichte. Und dann darf man nicht erzählen, ja, aber Ehrenamt darf nicht ersetzen, was am Hauptamt gespart wird. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, der Selbstermächtigung den Platz zu geben.
Der Selbstermächtigung den Platz zu geben, ist ein Stichwort, mit dem wir jetzt in das letzte Stichwort unserer Schlussrunde reingehen, Digitalisierung politischer Debatten. Digitalisierung ist auch auf jeden Fall eine Form der Selbstermächtigung. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn es um Verwaltung und politische Debatten geht, dass wir vielleicht ziemlich schwer uns damit tun, uns da selbst zu ermächtigen mit Digitalisierung in den letzten Jahren. Aber darum geht es vielleicht weniger als um die Frage, wie verändert die Digitalisierung politische Debatten? So habe ich Ihr Stichwort jedenfalls wahrgenommen. Und Sie haben auch gesagt, wie groß der Gap auch für die Älteren ist, daran überhaupt noch teilzuhaben.
Ich bin digitaler Einwanderer. Ich muss
aber
alles lernen.
Aber ich sage Ihnen, ich glaube, die Herausforderungen sind für die Jungen genauso groß, nur in anderer Form.
Aber sie wachsen spielerisch in dieser Welt auf. Mhm. Also meine Söhne, also als ich zu Twitter gegangen bin, der Hintergrund bei Twitter war einfach, meine Söhne haben gesagt, Alter, das schaffst du nie. So wenige Buchstaben kriegst du nicht zusammen. Und da habe ich gesagt, was, Kinder, euch zeige ich das. Das war die Herangehensweise zu Twitter. Und wie entsetzt ich war, als Elon Musk das Instrument übernommen hat. Und als dann bei der Metaverse...
Hätte die Europäische Union die 240 Milliarden auf den Tisch legen müssen, um ihm zuvorzukommen?
Das weiß ich nicht, ob wir in diesen Wettbewerb des Geldes mit einsteigen sollten oder ob wir nicht schlicht, was die Plattformhaftung, viel radikaler reingehen müssten. Mhm. Also die Frage, das ist kein luftleerer Raum, es ist kein strafrechtlich freier Raum. Ich habe ja letztens wieder einen Konflikt gehabt, da ist ein Account angelegt worden mit meinem Namen, der so täuschend echt war, dass er im politischen Raum mir massiv Schaden auch angerichtet hat. Und ich habe eine extrem gute Anwaltskanzlei in Berlin bemühen müssen, um das zu stoppen.
Ja.
Und dann sage ich, das kann sich, also der
ein Schicksal, das Daniel Günther und ich mit Ihnen teilen. Ja, jeder hat, glaube ich, so eine Situation.
Als Daniel den letzten großen Shitstorm hatte, habe ich ihm dann nochmal freundliche Grüße und meine Solidarität zugesendet. Aber es kann doch nicht sein, jetzt überlege ich mir, also der junge Mensch, der durch Zufall in so eine Situation reingerät, der hat doch nicht die Möglichkeit wie ich, dass ich mir eine extrem gute Kanzlei suchen kann. So, wo ist die Institution, die diesem jungen Menschen hilft, zu sagen, du bist nicht wehrlos? Du musst dich den Deepfake-Bildern nicht ausgesetzt sehen. Oder über mich ist es so, dass einfach der Account so gemacht war, dass am Ende die Behauptung war, dass an Toten, die bei irgendeinem Bergschlag passiert ist, dass die AfD dran schuld sei. Ja. Das hätte ich gesagt. Und das verbreitet dieser Account, der auch aussieht, als wäre ich das. Und ich bin erst über die Protestwelle, die dann über die anderen Kanäle, ich will jetzt das Wort Gülle-Portal nicht sagen, aber wenn ich von NIOS rede, glaube ich, weiß jeder, was ich meine, was man da alles an den Hals kriegen kann. Als ich dort die Protestwelle gegen mich gesehen habe, habe ich erst überlegt, was wollen die von mir? Ich wusste von dem Unglück gar nichts, ich war im Ausland. Und dann habe ich festgestellt, dahinter steckt ein gefälschter. Und dann habe ich gesehen, dieselbe Fälschung gab es auch über Julia Klöckner. Das heißt, die Menschen, die im Parlamentspräsidium angekommen sind, waren auf einmal so einer Welle ausgesetzt. Und dann wäre mir einfach es wichtiger, dass wir eine viel härtere Regulation dort machen, dass die das so machen, da nicht straffrei rauskommen können. Dass sie Verantwortung übernehmen müssen. Und ich habe es jetzt gesehen, Bundestagsabgeordnete meiner Fraktion, wo es Deepfakes gab, wirklich sexualisiert in der schlimmsten Form.
Ja.
Und wenn du dann siehst, dass Grok, das ist die Maschine, mit der es gemacht worden ist, die Amis sagen ja, Elon Musk und seine Leute sagen ja, dass sie wussten, dass diese Maschine das kann. Und sie wussten auch, dass sie es hätten einschränken können. Aber da die Marktverwertung schneller und größer wird, wenn der Skandal entsteht, das heißt, auch dort die Skandalbewirtschaftung führt zur Marktmacht.
Wissen Sie, was das wirkliche Skandalöse dabei ist? Dass wir in Europa und auch weltweit diese Plattformen seit Jahrzehnten von der Haftung freistellen, die andere Medienunternehmen, wie zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder wer auch immer,
alles, was wir im Presserecht kennen.
Ja, genau.
Alles, was wir im Presserecht kennen.
Ja. Obwohl diese Plattformen mittlerweile ja eben nicht mehr nur Inhalte von A nach B durchschieben, sondern das sehr stark kuratieren.
Erstens machen sie diese Institutionen alle kaputt. Also, ich will das Beispiel sagen, warum ich sage, wir sind da in einer viel radikaleren Veränderung. Vor 2 Jahren habe ich die Lufthansa-Schlichtung Bodenpersonal gemacht. Für Verdi war ich der Schlichter. Und dann sagte ein Kollege auf einmal, weißt du eigentlich, dass hier jeden Tag in Frankfurt 10 bis 15 Jumbo-Jets von Shein abgewickelt werden? Wer ist Shein? Ich bin Händler. Ich bin gelernter Händler. Ich dachte, dass ich Handelsstrukturen kenne. Und wusste nicht, was der meint. Dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, weiß jetzt, es ist der weltgrößte Textilhändler.
So ist das.
Der komplett digital unterwegs ist. Und alle jungen Leute, die ich frage, nicken und sagen, ja klar, Shahin, wieso weißt du das nicht? Ja, kommt in meiner Welt nicht vor.
Ja.
Temu kommt bei mir nur vor, darf ich jetzt lustig sagen, weil die bei Candy Crush Werbung machen. Mhm. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich bei Candy Crush regelmäßig Erholungspausen einlege. Da kommt dann die Werbung. Dann sehe ich das und sage, was wollen die von mir? Lass mich zufrieden. Und dann merkst du,
Stichwort Werbung, bis 70-80% der Umsätze vom Handel gehen nur noch für Werbung drauf und das geht alles in die USA.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Das Problem ist, dass damit auch die Zeitungen, die Zeitungsverlage, die ganze Existenzgrundlage geraubt kriegen. Ja. Und dass wir das politisch nicht durchdringen. Das ist, weil wir in der analogen Welt festhängen.
Ja. Also, und seit 20 Jahren haben wir DigitalpolitikerInnen versucht, den älteren, machtvollen Kollegen zu erklären, dass das nicht Digital- oder Netzpolitik ist, sondern Rechtsstaat und unser Leben.
So ist es. Kein rechtsfreier Raum im digitalen Orbit. Die Digitalität ist nur eine neue Technologie, die aber genauso unsere Gesellschaft durchdringt und jetzt radikal verändert.
Und deswegen sage ich, wir sind 20 Jahre zu spät eigentlich an vielen Stellen schon. Ne?
Es ist immer zu spät.
Ja.
Oder es ist nie zu spät. Aber ich will es mal so deutlich, wirklich drastisch sagen. Vor 500 Jahren hat Martin Luther in Thüringen auf der Wartburg die Bibel übersetzt. Er hat damit die deutsche Schriftsprache generiert, indem er das Meißner Kanzleideutsch, das war eine Nerdsprache, die hat er zur lebendigen Sprache gemacht. Deutsche Bibeln gab es längst. Also das wäre gar kein Ereignis gewesen. Aber dass er die Fähigkeit hatte, zu denken und zu predigen, wie der Druckstock funktioniert. Also, dass er die beweglichen Lettern von Gutenberg beherrscht hat, hat erst die revolutionäre Veränderung ausgelöst. Er hat eine neue Technik benutzt, die radikale Veränderung nach sich gezogen hat. 100 Jahre Unfrieden hat das in Europa nach sich gezogen, weil die alten Strukturen zusammengebrochen sind, die alten Machtverhältnisse sich gegenseitig erschlagen haben. Und als sie jeden vierten Europäer totgeschlagen haben, da haben sie erst angefangen, Frieden zu machen. Ich befürchte, dass wir bei der digitalen Entwicklung vor einer ähnlichen Entwicklung stehen, was die Radikalität der Veränderung angeht. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht erst jeden vierten totgeschlagen haben, bis wir merken, dass wir so nicht weitermachen können.
Ist das ein Grund, radikal auf die Republik zu setzen? Auf das Gemeinsame?
Ich ja. Und das mit TikTok.
Darauf einigen wir uns und freue mich sehr, dass Sie da waren, Bodo Ramelow. Und hier geht es jetzt weiter mit Konferenz die Neue Republik und natürlich auch dann mit weiteren Folgen von Pick Your Battles. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal.